SRF 2 Kultur. Wissenschaftsmagazin.
Wo stehen wir in Sachen Corona? Wie geht es jungen Wissenschaftlerinnen in der Schweiz nach dem Rauswurf aus dem EU-Forschungsprogramm? Und wie nur schafft man es, mit bloßen Füßen überhängend an einer Decke zu kleben? Das sind unsere Fragen im Wissenschaftsmagazin. Heute mit Christian von Burg. Die Corona-Fallzahlen in der Schweiz steigen wieder steil an, in exponentiellem Wachstum. Und auch die Zahl der Menschen, die wegen Corona ins Spital müssen, die wächst jetzt nach dem Ende der Sommerferien deutlich an. Die Intensivstationen haben diese Woche eine sehr starke Zunahme an kritisch kranken Covid-19-Patientinnen und Patienten verzeichnet. Die meisten der schwer Erkrankten sind nicht geimpft und sie sind deutlich jünger als in den letzten Wellen. Aus dem Homeoffice zugeschaltet ist mir jetzt Daniel Theiss. Er hat bei uns auf der Redaktion die Pandemie die letzten zwei Wochen genauer im Blick gehabt. Daniel, wie heikel ist die aktuelle Lage?
Ja, sie ist unberechenbar, weil vieles zusammenkommt jetzt. Wir haben Delta, die Ferien sind vorbei, der Sommer vielleicht auch bald und viele Menschen haben noch keinen Schutz gegen Corona aufgebaut. Interessant war dazu eine Studie diese Woche über die Anzahl der Menschen, die Antikörper gegen das Coronavirus haben in der Schweiz. Das ist die Corona-Immunitas-Studie. Sie zeigte Werte von 90-96% der Menschen, die Antikörper haben, bei den über 65-Jährigen. Das sind geimpfte und genesene Personen. Das hilft in diesem Alterssegment, viele schwere Fälle zu vermeiden. Bei den Erwachsenen unter 65 Jahren haben 3 von 4 Personen Antikörper, also rund 75%. Das ist nicht nichts, aber offensichtlich eben noch zu wenig, um Delta auszubremsen.
In anderen Ländern gibt es ja deutlich mehr Geimpfte oder Genesene. In Großbritannien zum Beispiel, da haben 94% aller Erwachsenen Antikörper. Wie wirkt sich das dort auf die Lage aus?
Nach einem kurzzeitigen starken Rückgang der Fallzahlen steigen sie jetzt auch in Großbritannien seit 2 Wochen wieder an, wenn auch nicht sehr stark. Also selbst 94% der Erwachsenen mit Antikörpern können Delta noch nicht ganz stoppen. Die Spitaleinweisungen hingegen, sie steigen seit über einem Monat nicht weiter an. Aber es galt schon immer in dieser Pandemie, Ländervergleiche, die sind prinzipiell schwierig. Aber was man in Großbritannien im Moment sieht, ist, dass auch Delta wenigstens abgebremst werden kann.
Interessant ist ja doch der Blick nach Großbritannien. Diese Woche ist ja eine sehr groß angelegte, gut gemachte Studie erschienen aus Großbritannien, auf die man in Fachkreisen gewartet hat. Sie hat die Auswirkungen der Delta-Variante im Detail beleuchtet. Was kann man da jetzt gesichert sagen? Was hat sich verändert mit dieser neuen Variante?
Menschen, die sich trotz Impfung mit Delta infizieren, haben ähnlich viele Viren in Nase und Rachen wie die Ungeimpften, die sich infizieren. Das war bei den vorherigen Varianten noch nicht so und das hat sich jetzt deutlich verändert mit Delta. Die Forscherinnen und Forscher schließen daraus, dass Geimpfte das Virus wohl auch übertragen können, wenn sie infiziert sind. Das ist zwar noch nicht bewiesen mit dieser Studie, aber doch ein deutlicher Hinweis, dass es so sein könnte. Und dann gab es noch ein zweites wichtiges Resultat. Es zeigte sich, dass bei den doppelt geimpften Menschen das Risiko ganz langsam ansteigt, sich eben doch noch zu infizieren. Der Schutz der Impfung scheint also mit der Zeit ein wenig nachzulassen, so wie das auch andere Studien aus Israel schon nahegelegt haben. Das wurde übrigens nicht nur bei älteren, sondern auch bei jüngeren Personen beobachtet.
Delta macht uns also wirklich einen Strich durch die Rechnung. Jetzt besonders im Fokus stehen derzeit die Schulen, weil Kinder bis 12 ja nicht geimpft werden können und die Jugendlichen erst seit Kurzem. Jetzt kommen alle zurück aus den Ferien in die Klassenzimmer. Werden die jetzt zum Hotspot der Pandemie in der Schweiz?
Es kommt auf jeden Fall eine neue Phase im Schulzimmer. Denn erst ganz knapp vor den Sommerferien wurde Delta überhaupt dominant bei uns. Und jetzt macht Delta praktisch 100% der Ansteckungen aus. Und was das für die Schulkinder effektiv bedeutet, das ist noch nicht klar. Man weiß von den vorherigen Varianten, dass sich Kinder ähnlich häufig anstecken können wie Erwachsene. Und Delta eben ist generell ansteckender, weil es mehr Viren macht in Nase und Rachen und das erst noch schneller. Und mit dieser Ausgangslage gibt es schon ein gewisses Risiko, dass sich Delta in den Schulen jetzt relativ rasch ausbreiten könnte. Gegensteuer versucht man mit Reihentests und Ausbruchstests zu geben und bei den älteren Schülern je nachdem noch mit Maskenpflicht. Ob das reicht, muss sich jetzt erst noch zeigen.
Die Frage ist ja, ist es schlimm, wenn sich jetzt viele Kinder anstecken? Sie ertragen die Krankheit ja in den allermeisten Fällen recht gut, merken oft sogar gar nichts.
Das ist richtig, Komplikationen sind selten, Stichwort PIMS oder dann eben auch halt Long-Covid, das geschätzte 1-2% der Kinder betrifft. Diese Zahlen sind aber noch unsicher. Es gibt aber verschiedene gute Gründe, die Kinder vor dem Virus zu schützen. Weniger Krankheitsfälle heißt, weniger Möglichkeiten für die Bildung von neuen Virusvarianten zu schaffen. Weniger Krankheitsfälle bei Kindern heißt aber auch, dass es weniger zu den Eltern und Großeltern getragen wird, nach Hause. Aber man kann auch überlegen, werden die Kinder unter 12 Jahren später überhaupt geimpft oder nicht? Denn wenn die Antwort Nein lautet, werden sich früher oder später wohl sowieso alle Kinder mit Corona anstecken. Wenn man aber sagt, ja, sobald die Impfung auch für unter 12-Jährige verfügbar ist, lassen viele Eltern ihre Kinder dann impfen, dann lohnt es sich jetzt, allenfalls auch mit etwas strengeren Maßnahmen eine Ausbreitung zu verhindern.
Du hast jetzt gesagt, es ist möglich, dass Kinder das Virus auch wieder nach Hause bringen. Und die Spitäler haben diese Woche gewarnt, die Zahl der Spitaleinweisungen, die steigt stark an. Warum eigentlich ist es jetzt noch so schwierig abzuschätzen, ob wir in den Spitälern jetzt wirklich auf einen Engpass zulaufen oder nicht?
Wir wissen, dass Delta deutlich ansteckender ist als die Varianten vorher. Und es gibt in der Schweiz noch viele Menschen, die weder genesen noch geimpft sind und damit, je nach Alter und Vorerkrankung, eben ein gewisses Risiko für einen schweren Verlauf haben. Das Potenzial für eine Überforderung des Gesundheitssystems ist also noch ganz klar da. Wie es jetzt genau weitergeht, ist natürlich ein Blick in die Glaskugel. Aber wichtig ist wohl einfach zu wissen, möglich ist alles in jede Richtung.
Besten Dank, Daniel Theiss. Und wir machen jetzt gleich einen fliegenden Wechsel. Bei mir im Studio steht Anita Vonmond. Sie hat die aktuellen Meldungen aus der Welt der Wissenschaft mitgebracht. Anita, in den USA, konnte man lesen, haben Forscher die Kernfusion offenbar einen bedeutenden Schritt weitergebracht.
Ja, Fusionsenergie ist ja das, was in unserer Sonne passiert. Dort verschmelzen laufend Atomkerne miteinander, also Wasserstoff verschmilzt zu Helium. Und es entstehen dabei gigantische Mengen CO2-freier Energie. Genau das versucht man auch auf der Erde hinzukriegen. Doch die Entwicklung von praxistauglichen Fusionsenergiereaktoren ist enorm teuer und immer noch meilenweit weg. Doch diese Woche nun kommt vom Lawrence Livermore National Laboratory bei San Francisco die Meldung, man sei nun nahe dran an einer Kernfusionszündung. Und die Zündungsschwelle zu erreichen, das wäre dann doch ein Schritt nach vorn.
Was würde das denn bedeuten, wenn man diese Schwelle erreichen würde?
In einem Fusionsreaktor will man ein extrem heißes Gas, Plasma, erzeugen. Es braucht über 100 Millionen Grad, damit Wasserstoffatome zu Helium fusionieren. Und damit diese Fusionsprozesse im Reaktor von selbst laufen, also ohne dass man mehr Energie zuführen muss, als der Reaktor produziert, muss man eben die Zündung erreichen. Das ist jetzt im Labor bei San Francisco noch nicht gelungen. Die haben mit einem riesigen Laser nicht ganz 1,5 Megajoule Energie freigesetzt, also rund 70% der für eine Zündung mindestens nötigen Energie.
Ja, das scheint jetzt aber doch noch ein gutes Stück weit weg von 100%. Wie gut ist dieses Ergebnis tatsächlich?
Zumindest in einem Artikel der New York Times haben auch Physiker, die zum Teil bisher kritisch waren, den Forschern gratuliert und sprechen von einem Erfolg. Also es ist durchaus denkbar, dass es noch gelingt, in den nächsten Jahren eine Kernfusion in Gang zu setzen. Allerdings nur im Rahmen von Forschungsexperimenten. Von der Energiegewinnung in der Praxis wäre man dann immer noch weit weg. Aber eben die teure und nicht völlig risikofreie Fusionstechnologie bleibt im Gespräch.
Als nächstes geht es hier um die Trockenheit im Wald. Nicht dieses Jahr natürlich, aber letztes und vorletztes Jahr haben besonders die Fichten ja enorm gelitten. Du hast eine Studie dabei, Anita, die zeigt, wie man das Problem verringern könnte.
Ja, die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft hat aus einer Langzeitbeobachtung aus Mitteleuropa Rückschlüsse auf den Schweizer Wald gezogen. Mit dem Befund, am meisten leidet unter der Trockenheit die für die Holzwirtschaft wichtige Fichte. Dieser Baum sollte daher an besonders exponierten Stellen ersetzt werden durch trockenresistentere Laubbäume und Weißtannen. Als wirksame Maßnahmen empfehlen die Fachleute auch, die Bäume nicht zu hoch werden zu lassen, weil sie dann Wasser nicht so hoch bis zur Krone hochsaugen müssen. Und man sollte die Bäume auch nicht zu dicht wachsen lassen, also die Wälder ausdünnen. So behaupten sie sich besser in Trockenzeiten.
Und schließlich, Anita, hast du uns noch Fruchtfliegen mitgebracht. Bei uns zu Hause stürzen sich die derzeit über meine frisch geernteten Trauben.
Ja, diese kleinen Fliegen finden wir eher lästig. Doch die Drosophila melanogaster, so heißen sie genau, sind sehr beliebt als Versuchstiere in der Forschung. Unter anderem, weil über 70% der Gene, die im Menschen als Krankheitsursache bekannt sind, auch in dieser Fliege vorkommen.
Und jetzt gibt es also Neuigkeiten aus der Medizin nach weiteren Drosophila-Experimenten.
Nein, ausnahmsweise nicht. Im Magazin Nature ist ein soziales Experiment beschrieben. Drosophila-Fliegen werden dabei in unterschiedlich großen Gruppen gehalten und es zeigte sich, die kleinen Fliegen sind gesellig. Wenn man sie isoliert von ihrer Gruppe, schlägt sich das auf ihr Verhalten nieder. Sie beginnen dann übermäßig viel zu fressen und schlafen weniger. Also wie einsame Menschen ja oft auch. Ob das jetzt den Fliegen viele Sympathiepunkte bringt, weiß ich nicht. Aber vielleicht rutscht einem das nächste Mal an der Obstschale ja die Hand etwas weniger schnell aus.
Also jedenfalls bei mir haben sie dieses Problem nicht. Da gibt es keine einsamen Fliegen, die haben eine Party. Vielen Dank, Anita von Mund. Der Paukenschlag erfolgte Mitte Juni. Bei den Ausschreibungen des nächsten EU-Forschungsprogramms Horizon Europe darf die Schweiz nicht mitmachen. Eine Retourkutsche der EU, weil die Schweiz die Verhandlungen zum Rahmenabkommen abgebrochen hat. Das bringt Schweizer Forschende in eine verzwickte Lage. Aber unsere Recherche zeigt, nicht für alle gilt dies gleichermaßen. Es trifft vor allem die Jungen. Sie werden vom Horizon-Debakel an einem empfindlichen Punkt in ihrer Karriere ausgebremst. Irène Dietschy hat mit einigen von ihnen gesprochen.
J'étudie comment les cellules de notre corps interagissent avec leur environnement.
Céline Labouesse erforscht, wie die Zellen unseres Körpers mit ihrer Umgebung interagieren. Dabei interessiert sie sich vor allem für die mechanischen Kräfte, denen die Zellen ausgesetzt sind. Im Labor entwickelt sie Biomaterialien, die es ermöglichen sollen, die Zellen in einem kontrollierten Milieu zu studieren. Céline Labouesse ist 34 Jahre alt und arbeitet als Postdoc, als Forscherin nach Abschluss ihrer Doktorarbeit, am Labor für Macromolecular Engineering der ETH Zürich. Die Französin studierte zuerst in Paris und dann an der ETH Zürich. Ihre Dissertation machte sie an der EPFL in Lausanne und nach einem Abstecher im englischen Cambridge ist sie seit letztem Winter zurück in Zürich.
Dans mon domaine précis en biophysique ou biomatériaux et ce qu'on appelle mécanobiologie.
Die ETH sei eine Top-Hochschule. In ihrem Gebiet gäbe es hier sehr viele gute Forschungsgruppen. Diesen Sommer wollte sich Céline Labouesse um ein Marie-Sklodowska-Curie-Stipendium bewerben. Dieses ist Teil von Horizon Europe und für Nachwuchsforschende eine wichtige Geldquelle, die sie ein Stück weit unabhängig von ihrem Professor macht.
Ça me permet d'avoir mon propre financement et donc ça c'est très utile pour progresser dans la carrière et lancer mon groupe de recherche.
Das Stipendium deckt das Salär plus Spesen für 3 Jahre. Das sei sehr nützlich, um ihre eigene Forschungsgruppe und damit die Karriere zu lancieren. Und es sei viel Prestige dabei. Sehr nützlich im harten Kampf um eine akademische Position.
Quand on dit qu'on a une bourse MSCI, tout le monde sait ce que ça représente, donc c'est aussi un peu un badge d'excellence.
Jeder in der Forschungscommunity wisse, was ein Curie-Stipendium bedeute, nämlich eine Auszeichnung für Exzellenz. Daraus wird für Céline Labouesse vorläufig nichts. Durch den Ausschluss der Schweiz aus Horizon Europe kann sie sich nicht auf das Stipendium bewerben. Ein Rückschlag, mit dem die junge Forscherin nicht gerechnet hat und der sie erst einmal sehr frustrierte. Ähnlich ging es Outi Supponen.
It's the ERC starting grant that is the most relevant for me because I only started last year. I've quite recently graduated from my PhD, so I'm at an early stage of my career as an independent researcher.
Outi Supponen stammt aus Finnland und forscht ebenfalls an der ETH Zürich am Institut für Flüssigkeitsdynamik. Sie befasst sich mit verschiedenen Phänomenen von Flüssigkeiten, insbesondere mit Blasen und Tröpfchen, einem wichtigen Gebiet für die Biomedizin. Supponen ist erst 30 Jahre alt und an der ETH bereits Assistenzprofessorin. Auch sie wollte sich bei Horizon Europe bewerben, für einen sogenannten ERC Starting Grant. Der bringt 1,5 Millionen Euro. Doch auch bei diesen ERC Grants geht es nicht ums Geld allein.
It gives you a lot of recognition in the field and you get yourself known in the field, in the community and hopefully that would then yield for invitations to take part in joint programs later on.
Ein ERC Starting Grant rückt Nachwuchsforschende ins Rampenlicht der internationalen Forschungsgemeinde. Wer ihn ergattern kann, ist definitiv auf dem Weg nach oben.
Because it's so competitive, if you don't get through the first round of evaluation.
Das Verfahren ist hochkompetitiv. Wer die erste Runde nicht übersteht, muss 2 Jahre warten, bis er oder sie wieder ein Gesuch einreichen kann. Und das Zeitfenster für den Starting Grant ist ohnehin knapp. Berechtigt für die Eingabe ist man nur zwischen 2 und 7 Jahre nach dem Doktorat. Deswegen, sagt Outi Supponen, müsse man in der Bewerbung sein Allerbestes geben. Sie habe deshalb zugewartet, bis sie für ihr Gesuch Resultate vorweisen könne. Nun ist der Zug abgefahren. Outi Supponen ist nicht mehr teilnahmeberechtigt.
Now it looks like I am no longer eligible, so that is no longer in my plans.
Vom Ausschluss der Schweiz aus Horizon Europe sind zwar auch ältere Forscherinnen und Forscher betroffen. Bei Großprojekten, an denen viele europäische Institutionen beteiligt sind, können sie nicht mehr die Koordination übernehmen. Ein Forschungsgebiet zu steuern, wie dies Schweizer Spitzenforschern immer wieder gelungen ist, wird so deutlich schwieriger. Allerdings vermögen etablierte Forschende, solche Nachteile auszugleichen. Zumindest kurzfristig. Auch ohne EU-Förderung können sie auf ein internationales Netzwerk zurückgreifen, das sie sich über die Jahrzehnte aufgebaut haben. Und manchmal stehen ihnen noch ganz andere, mitunter größere Fördertöpfe als die der EU zur Verfügung. Doch für junge Forschende ist der Horizon-Ausschluss ein Debakel. Das sagt auch die Biologin Eva Ringler. Sie ist 37 und seit August 2020 Assistenzprofessorin am Institut für Ökologie und Evolution der Universität Bern. Mit einem Projekt über das Sozialverhalten von Pfeilgiftfröschen hat sie sich für einen ERC Starting Grant beworben und die erste Runde erfolgreich überstanden. Aber wegen des Ausschlusses der Schweiz wird es nun schwierig.
Die Interviews für die zweite Runde werden wie geplant durchgeführt, aber für die endgültige Zuerkennung des Projektes müsste ich eigentlich an eine Institution im EU-Ausland, also in den EU-Mitgliedsstaaten wechseln.
Die Schweiz würde erfolgreich evaluierte Projekte nach der zweiten Phase als Notlösung zwar finanzieren. Das hat das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation bekannt gegeben. Doch das, findet Eva Ringler, sei nicht das Gleiche. Eine Schweizer Finanzierung würde bedeuten,
dass diese Projekte natürlich nicht dieses ERC-Label tragen dürfen.
Und das sei ein großer Nachteil, weniger für sie selbst, sondern
das ist vor allem für junge Forscher, die aktuell keine Perspektive auf eine längerfristige Anstellung in der Schweiz haben, also die nicht auf einer Assistenzprofessur sitzen. Und diese jungen Forscher sind eigentlich fast dazu gezwungen, jetzt bei positiver Evaluierung in einen EU-Mitgliedstaat auszuwandern.
Genau das zieht Céline Labouesse von der ETH Zürich in Erwägung. Als Französin kann sie sich noch für eine andere Kategorie von Curie-Stipendien bewerben. Dafür müsste sie nach 2 Jahren die Schweiz verlassen.
Moi, je vais recandidater, c'est encore en discussion. Donc ça demande un effort de réécriture, d'adaptation, mais c'est pas une perte. Il y a certainement des côtés même où je vais y gagner.
Noch sei nichts verloren, doch sie müsse ihr Projekt überdenken. Gleichzeitig hofft Céline Labouesse, so wie viele Forschende,
que dans le futur, cette association avec Horizon Europe se fera.
Dass die Schweiz doch wieder bei Horizon Europe angebunden wird. Und zwar möglichst bald.
Irene Dietschi hat berichtet über die Nöte junger Wissenschaftstalente nach dem Rauswurf der Schweiz aus dem EU-Forschungsprogramm. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Millionen kleinster Härchen an den Füßen und könnten so glatte Hausfassaden hochklettern oder sogar kopfüber an der Decke hängen. So machen es die Geckos. Mit ihren speziellen Füßen haben sie Lebensräume erobert, die anderen Echsen nicht zugänglich sind. Wie das passiert ist und welche Nachteile eine solche Spezialisierung auch haben könnte, das haben Forscher jetzt untersucht. Dagmar Röhrlich berichtet.
Ihre Urahnen lebten schon vor mehr als 150 Millionen Jahren. Die der Geckos, der niedlichen flinken Eidechsen mit den charakteristischen großen Augen. Und Fossilien in Bernstein belegen, dass sie vor mindestens 100 Millionen Jahren die klebrigen Polster an ihren Zehen entwickelt haben, die sie heute zu Kletterkünstlern machen.
Klebrige Zehen sind beim Leben in Baumkronen wirklich toll. Diese Polster bieten den Tieren durch komplexe chemische und physikalische Prozesse auf glatten Blättern ebenso Halt wie etwa auf sehr dünnen Ästen.
Solche Zehenpolster haben sich nicht nur in Geckos, sondern unabhängig voneinander auch noch in 2 weiteren Eidechsengruppen entwickelt, erklärt Arje Miller von der Washington University in St. Louis.
Wir wissen, dass diese klebrigen Zehenpolster den Eidechsen einen großen Vorteil verschaffen und ihnen Spitzenleistungen in den Baumkronen ermöglichen. Wir denken, dass sie dort in ökologische Nischen vordringen können, die für andere baumbewohnende Eidechsen, die nur scharfe und lange Krallen haben, verschlossen sind.
Die Klebezehen bringen ihnen also klare Vorteile in ihrem Lebensraum. Doch die Frage ist, wie sich die Polster auf evolutionärer Ebene auswirken. Eröffnen sie ihren Trägern neue Möglichkeiten, sodass sie im Lauf ihrer weiteren Entwicklung eine regelrechte Explosion spezialisierter Arten hervorbringen können? Um einem möglichen Zusammenhang zwischen anatomischen Neuerungen und Artenvielfalt nachzugehen, nutzten die Forscher nun eine neue Datenbank.
Glücklicherweise sammeln viele tolle Leute seit Jahrzehnten Daten über Eidechsen. Seit kurzem gibt es einen Stipendiaten an der Universität Tel Aviv, der diese Daten für so ziemlich jede beschriebene Eidechsenart zusammengestellt hat. In dieser Datenbank steht im Grunde alles: ihre Genetik, woher sie stammen, wie und wie lange sie leben, wie viele Eier sie legen, wann sie aktiv sind.
Die Forscher brachten die Daten über die Evolution der klebrigen Zehenpolster mit denen zur Lebensweise ihrer Träger zusammen und werteten sie statistisch aus. Damit wurden erstmals evolutionäre Beziehungen deutlich zwischen Eidechsen, die in Bäumen leben, und denen, die das nicht tun.
So while lizards without sticky toepads will kind of fluctuate between various habitats.
Während Eidechsen ohne klebrige Zehensohlen im Laufe der Jahrmillionen zwischen verschiedenen Lebensräumen wie Bäumen, Felsen oder dem Boden wechseln, sind Eidechsen mit diesen Zehen auf das Leben in Bäumen festgelegt. Außerdem hat sich diese Lebensweise in den Baumkronen im Lauf der Eidechsen-Evolution mehr als 100 Mal unabhängig voneinander entwickelt.
Auch die Reihenfolge der Ereignisse wird klar. Die Zehenpolster mit ihren Milliarden feinster Haare entwickeln die Eidechsen erst auf den Bäumen, und zwar anscheinend schnell und einfach. Danach verlassen sie ihren Lebensraum nur noch selten, doch es entstehen immer neue Arten. Umgekehrt wechseln Eidechsen ohne diese Innovationen im Laufe ihrer weiteren Evolution oft zwischen Bäumen, Boden und Felsen. Doch könnte sich der evolutionäre Vorteil der Polster im Anthropozän unter dem Einfluss der Menschen als Nachteil erweisen?
Wenn diese Tiere eine sehr enge Nische besetzen, Könnten sie aussterben, wenn diese Nische durch Klimawandel oder Abholzungen noch weiter eingeschränkt wird? Denn dieses Merkmal zu verlieren, ist schwieriger, als es zu gewinnen. Es ist also interessant, darüber nachzudenken, ob diese wirklich wichtige Anpassung möglicherweise mit einer sehr starken Einschränkung in der Evolution und dem Aussterben dieser Tiere einhergeht.
Vielleicht sollte ich mir also besser doch keine Haare an den Füßen wünschen. Schade eigentlich. Dagmar Röhrlich hat berichtet. Und zum Schluss noch ein Hinweis. Wer den letzten Teil unserer Sommerserie gehört hat über die beiden Physiker Werner Heisenberg und Samuel Chaudsmith und wer wissen will, warum am Ende des Zweiten Weltkriegs ausgerechnet Chaudsmith seinen ehemaligen Freund verhört, wie weit Heisenberg wirklich gekommen ist mit dem Bau der Atombombe und wie es mit den Karrieren der beiden im Kalten Krieg weitergeht, dem kann ich den zweiten Teil der aktuellen Ausgabe von Kopf voran empfehlen, unser Wissenschaftspodcast. Diesmal über den Spin einer Männerfreundschaft. Kopf voran, überall, wo es Podcasts gibt. Das war's von uns für diese Woche. Für die Produktion dieser Sendung verantwortlich ist Irene Dietschi und am Mikrofon tschüss, sagt Christian von Burg.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.